Die Geschichte, die mir am meisten gefällt in der Bibel, das ist der erste Teil der Predigt jetzt schon. Ein bisschen ungewohnt, aber lasst euch überraschen. Die Geschichte, die mir als Kind schon in der Bibel am meisten gefallen hat, ist folgende Geschichte. Ich lese sie mal vor. Die habe ich also oft gerne gehört. Ich lese vor aus Lukas 15, 4 bis 6. Müsst ihr auch nicht aufschlagen, ich lese gute Nachricht. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er dann nicht die 99 allein in der Steppe weiter grasen und sucht das Verlorene, bis er es findet? Wenn er es gefunden hat, dann freut er sich, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. In dieser Form für Kinder ungeeignet, weil viel zu kurz, hören wir dieses Gleichnis natürlich als Kinder so als Hörspiel, wo einiges noch ausgeschmückt wurde. Ich mag mich noch lebhaft an dieses Hörspiel erinnern. Dort war natürlich das Schaf mit Namen, ich nenne es jetzt mal Roman. Es wurde spät, aber der Roman war natürlich wieder noch auf seiner Spezialwiese. Und nochmal, und ja, die Herde würde schon warten, sie würde dann schon zur Herde zurückfinden. Aber dann nochmal einen Felsen rum und plötzlich, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt gelandet? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Und dann sieht er noch eine Blume, die er dann fragt: Hey, kannst du mir helfen, Blume? Und die Blume so: Ja, weißt du, ich bin so klein, ich sehe ja selber nicht richtig über die Gräser. Tut mir leid, nein, ich kann dir nicht helfen. Und dann wird's noch dunkler, dann kommt der Mond. Und der Mond, mit dem kann es auch reden: Ja, Mond, du bist so weit oben. Du siehst doch sicher von oben alles. Kannst du mir helfen, meine Herde zu finden? Und der Mond, so kalt wie er ist: Du dummes Schaf. Also, du musst jetzt da selber rausfinden. Also, du musst jetzt mal schauen, wie das Leben funktioniert. Okay, weiter geht's. Der Wolf kommt und irgendwie hat das Schaf doch die Hoffnung, dass der Wolf hilft. Und der Wolf tut mal nett, er kostet die Situation aus. Ja, was machst du denn hier? Ja, ich habe meine Herde verloren. Ja, ist der Hirt auch weg? Ja, der ist leider auch weg. Ah, gut, ja. Tut mal nett und will die Sache noch auskosten. Und dann kommt halt der Hirt von Weitem schon: Roman, Roman, wo bist du? Und das Schaf ruft so: Hier bin ich. Und dann diese liebe Stimme des Hirten: Oh, du Armes, hast du dir wehgetan? Diese freundliche Situation plötzlich. Der Hirt hat natürlich den Wolf weggescheucht. Und er nimmt es auf die Schulter und wandert zurück. Was hat das Schaf wohl auf dieser Schulter nachgedacht? Ich hätte mir überlegt, wie viele Schafe gingen verloren? Ein einziges. Das war ich. Da überlege ich mir, wie hat der Hirt bloß die Schafe gezählt, um herauszufinden, dass es nur 99 sind? Also ich hätte so ein bisschen begonnen zu zählen. 1, 2, 3, ihr jetzt stehen bleiben, euch habe ich schon gezählt. 4, 5, dich hatte ich auch schon. Oh nein, Neuanfang. Ich stelle es mir absolut unmöglich vor. Aber weißt du was, er hat gar nicht gezählt. Weißt du wieso? In Johannes 10, 14 sagt Jesus: Ich bin der gute Hirt, ich kenne die meinen, mit Namen. Er hat so gesagt: Okay, Simon, ja, gute Nacht. Elis, gut, noch schnell zu Ende essen, dann Zähne putzen. Roman, ich sehe ihn nicht. Wo hat er sich wieder versteckt? Oh nein, Roman ist verloren. Und er macht sich auf in die Wüste, er muss gar nicht zu Ende zählen. Trotz den wilden Tieren geht er den suchen. Und das hat sich also das Schaf alles vorgestellt, da auf diesem Rücken, wie es gewesen sein könnte, und stellt plötzlich fest, wow, er kennt mich mit Namen. Er dachte an mich ganz allein. Dazu hat Paulus was Tolles geschrieben, ich lese auch vor aus der Zürcher Bibel, die ist jetzt auch online, Galater 2,20. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Sofern ich jetzt noch im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Paulus kann sagen, er hat mich geliebt, persönlich, nicht allgemein. Nicht allgemein uns alle Millionen. Er kam in diese gefährliche Welt. Er wurde gegeißelt, er musste die Dornenkrone sich aufsetzen lassen. Sie hat geblutet, das hat geschmerzt. Aber das Schmerzhaftere war das Ausgelachtwerden von den Soldaten. Aber vielleicht noch schmerzhafter das Verlassenwerden von den Freunden. Und vielleicht das Schlimmste, sich gefühlt haben am Kreuz, mein Vater hat mich verlassen. Dieser historische, einmalige Kreuzestod Jesus, nicht einfach für alle, sondern für mich. Wow! Das macht die Beziehung so persönlich. Und ich überlege mir, was möchte ich damit tun? Wie möchte ich damit umgehen? Er für mich. Ich möchte es so sehr zu Herzen nehmen. Ich möchte es so sehr würdigen. Und immer dankbar sein, immer so sehr verdanken. Was tut es mit dir? Siehst du dich wie dieses Schaf auf dem Rücken des lieben Hirten auf dem Weg nach Hause? Jetzt kommt der Wolfgang, hat uns noch persönlich aus seinem Leben ein paar Worte, und dann singen wir ein paar Lieder, die das vertiefen werden.
Ja, danke erstmal an Christian. Ja, würde das gerne noch ein bisschen ergänzen. Es ist interessant, dass der zu diesem Gleichnis, was Jesus da erzählt, wenn man mal guckt, wie geht es eigentlich los, gibt es eine kleine Vorgeschichte, wo sich nämlich ihm so die ganzen, um Jesus rum sind die ganzen Zöllner und Sünder, das ist Lukas 15, Vers 1 und 2. Und dann kommen da die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die motzen da rum und sagen, oh, der nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Und Jesus hat sich irgendwie offensichtlich da mit den, aus ihrer Sicht mit den falschen Leuten abgegeben. Je nach Übersetzung Sünder, Gesindel, verrufene Leute, also nicht gerade das, was man gerne ist. Und so ist die Frage, naja, fühle ich mich davon angesprochen? Und was ist denn der Maßstab, um da auf der sozusagen richtigen Seite zu stehen? Die Pharisäer hatten ein klares Bild. Es ging darum, eben die ganzen Gebote alle peinlich genau einzuhalten. Und wenn wir das übertragen auf unsere Zeit, kann man uns auch fragen, naja, wer oder was gibt denn heute den Maßstab vor, nach dem wir leben? Es gibt vielleicht auch so eine Art religiöses Establishment, dass man eben zur richtigen Kirche gehört und nicht zu irgendeiner komischen Splittergruppe, irgendwelche Fanatiker, irgendwelche Sektierer. In der Geschäftswelt geht es darum, einfach halt erfolgreich zu sein, ein großes Haus zu haben, ein großes Auto zu haben, ein dickes Bankkonto zu haben. Das ficht uns vielleicht an, oder in der Gesellschaft mag es darum gehen, naja gut, wie fit bin ich, wie gut sehe ich aus, wie viele Haare habe ich auf dem Kopf, wie schlank bin ich, und all das, was damit zusammenhängt, das kann uns auch sehr stark in Beschlag nehmen. Oder eben die Menschen um uns rum, vielleicht in der Arbeit, in der Nachbarschaft, wo es sich halt da dran misst, na, gehöre ich dazu, wenn ich eben immer dabei bin, wenn die mal schön einen bechern, oder wenn es darum geht, über andere zu lästern, über andere herzuziehen. Und ich glaube, dass wir alle diese Anfechtungen kennen, bestimmt auch schon der ein oder anderen nachgegeben haben. Aber als Christen sind wir doch anders einfach. Und Jesus war es einfach wichtig, uns dazu zu berufen. Und das eben so, dass er das so persönlich gemacht hat, wie das Christian auch gerade geschildert hat, ist Also ich kann von mir sprechen, ist für mich auch oft sehr schwer nachvollziehbar. Und ich denke, boah, das ist ja ganz mühsame Arbeit irgendwie für Gott. Und warum hat er das nicht ganz anders gemacht? Und so wie wir es vielleicht aus manchen Hollywood-Filmen kennen, dass es irgendwie irgendwas ganz Dramatisches, Krasses passiert und der Himmel verfinstert sich oder wird blutrot und irgendwas Krasses passiert, so dass es völlig offensichtlich ist, dass Gott irgendwie jetzt hier spricht und hier wirkt. So ein bisschen vielleicht wie bei der Geschichte mit Hiob, wo es donnert und blitzt und Gott spricht aus dem Donner heraus und alle hören diese Stimme. Und ich denke so, na klar, wenn das so wäre, die Menschen würden doch einfach kapieren, dass es Gott gibt und dass es besser ist, sich mit Gott gutzustellen und Jesus als Herrn anzunehmen. Oder wir kennen vielleicht diese Geschichte aus dem Buch Daniel mit dem etwas hochmütigen König Belsatzar. Und auf einmal ist da so eine weiße Wand und auf einmal kommt da so ein Finger Gottes, der da so eine Botschaft an die Wand schreibt und alle sind völlig geplättet und sehen einfach, Gott ist real und Gott wirkt. Und ähnliche Geschichten, wo wir denken könnten, Gott könnte das doch alles machen und die Menschen, die könnten doch gar nicht anders als sagen, ja stimmt, es ist Quatsch zu sagen, es gibt keinen Gott, Gott ist real und ich sehe es jetzt hier, ich höre seine Stimme, ich sehe Wunder, die er macht. Aber wenn wir unser eigenes Leben anschauen, ist wahrscheinlich die Geschichte doch ein bisschen eine andere und Gott macht sich sehr, sehr viel Mühe für jeden von uns ganz persönlich, für jeden Menschen, genau die Wege, uns auf den Wegen zu führen, dass wir wirklich begreifen, es gibt Gott und er vielleicht auch den ein oder anderen Stolperstein in unseren Lebensweg setzt, damit wir zum Nachdenken kommen. Und kann kurz von mir erzählen, wie das bei mir gewesen ist. Ich bin eigentlich recht religiös aufgewachsen und habe trotzdem aber nicht eine wirklich echte und tiefe Beziehung zu Gott gehabt und nicht wirklich keine Hingabe in meinem Leben, aber jetzt auch nicht dieses gefestigt sein im Gott im Sinne von, wenn irgendwie Schwierigkeiten in meinem Leben kommen, ich vertraue da auf Gott und er wird mich da durchführen. Es war eigentlich das totale Gegenteil. Wenn Herausforderungen da waren, dann habe ich gezweifelt und mich unsicher gefühlt. Und im Rückblick sehe ich einfach, wie Gott das benutzt hat, wie er mich damals aus der tiefen Provinz, wo ich aufgewachsen bin, damals nach München gebracht hat für ein Praktikum. Und mir dort einfach Christen über den Weg geschickt hat und auch auf eine Art und Weise, wo ich so im Rückblick denke, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Ich bin in der Fußgängerzone unterwegs gewesen in München und dann stand da jemand und hat gepredigt. Und normalerweise hätte ich gedacht, boah, was ist das, total schräg, was ist das für ein Spinner und nichts wie weiter, das muss ich mir nicht anhören. Und ich kann es mir wirklich nur erklären, dass Gott irgendwie gewirkt hat, mich dort irgendwie festgehalten hat, sozusagen, dass ich doch stehen geblieben bin und dem zugehört habe, was der erzählt hat. Und das ging sehr viel genau über dieses Thema, ernsthaft im Glauben zu sein, persönliche Veränderungen, auch gerade in so heiklen Gebieten wie Sexualität, Reinheit, wo auch nicht sowas, wo Leute dann unbedingt stehen bleiben, wenn jemand über sowas spricht in der Fußgängerzone. Aber ich habe doch gemerkt, Gott hat es irgendwie benutzt, und mich da quasi festgehalten, meine Füße da an den Boden geklebt, keine Ahnung, aber ich bin da eine Weile gestanden, habe dazugehört und dachte, Mensch, der hat irgendwie was, der hat wirklich einen festen Glauben, eigentlich genau das, was ich mir wünsche. Und das war für mich eigentlich dann der Grund, auch da stehen zu bleiben, zuzuhören und mich danach mit ihm zu unterhalten und quasi der Beginn, dass ich damals in München die Gemeinde kennengelernt habe und wirklich verstanden habe oder gesehen habe, Mensch, es ist möglich, eine persönliche, tiefe Beziehung mit Gott zu finden und Gott macht es auf eine ganz persönliche Art und Weise. Und ich bin sicher, jeder von euch, wenn er hier vorne stehen würde, könnte genauso eine Geschichte erzählen, die ganz besonders, ganz einzigartig ist und das zeigt eben genau den Punkt, dass Gott jedem von uns hinterhergeht und für jeden von uns genau weiß, wie er unser Herz erreichen kann. Und so ist es auch meine feste Überzeugung, dass jeder, der heute hier ist, nicht einfach zufällig hier ist, sondern dass Gott ihn auch tatsächlich hierher geführt hat, um aus seinem Wort zu hören, um tiefer zu begreifen, wie sehr Gott uns liebt. Danke.
Das ist jetzt also der zweite Teil der Predigt und die Kollekte kommt dann später noch. Zum Thema dieser Predigt, die ich mal betitelt habe, persönlich nicht allgemein. Persönlich nicht allgemein. Wir haben schon gehört, Gnade ist persönlich, nicht allgemein. Also ich finde, ein Buch der Bibel, was einen klaren Bezug zum verlorenen Schaf hat, ist Hebräerbrief. Erstens mal, Hebräerbrief sagt im Kapitel 13, Vers 20, er redet über Jesus, unseren Herrn, den erhabenen Hirt seiner Schafe. Also durchaus ein recht klarer Bezug auf das Gleichnis vom verlorenen Schaf, würde ich sagen. Aber auch sonst, also ich habe mal Hebräerbrief einfach von Anfang bis Ende ruhig, ohne Ablenkung durchgelesen. Das war schon lange her, aber dieses Gefühl, was ich hatte, das war wirklich fast das gleiche wie beim verlorenen Schaf. Ich glaube, das passt heute und deshalb möchte ich den zweiten Teil meiner Predigt über Hebräerbrief halten. Erstmal etwas zur Geschichte. Es gibt ein Schlüsselereignis im Jahre 70. Einige von uns wissen, was das ist. Aber kurz vor 70 nach Christus hat der römische Senat ungefähr diese Sitzung abgehalten. Eine Sondersitzung, man lädt die Großen dazu ein. Thema Problemfall Provinz Palästina. Alle kommen zusammen, Botschafter berichten. Diese starkköpfigen Juden, sie widersetzen sich der Macht immer mehr, bis jetzt mit Erfolg. Es gibt Zeloten aus ihren eigenen Reihen, die morden, wenn sie wollen, der ihrer Ideologie im Weg steht. Das trifft sogar ihre eigenen Leute. Die aus der Sekte der Nazarener, eigene Leute ermorden sie. Und schon gibt's andere Provinzen, die ein bisschen spotten. Rom hat's nicht im Griff. Und sie begehen auch irgendwie auf. Und dann steht der Kaiser höchstpersönlich auf. Wir, mächtigste aller Zeiten, dürfen uns das niemals gefallen lassen. Palästina muss fallen. Koste es, was es wolle. Also so ungefähr haben sie wirklich so einen Senat abgehalten und sie rückten heran, höchstpersönlich, Kaiser Vespasian und sein Sohn, beide mit ihren Legionen. Es war wie vorausgesagt in Daniel 9, der Messias wird der Sünde ein Ende machen und dann ewige Gerechtigkeit bringen. Danach wird aber ein fremder Herrscher kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und wie viel Zeit zwischen diesen beiden Ereignissen war, war jetzt in der Prophetie nicht klar. Aber im Jahre 70 machten also die Römer die Stadt Jerusalem und vor allem auch den Tempel dem Erdboden gleich. Also das war so dieser historische Hintergrund. Wann wurde Hebräerbrief geschrieben? Nein, Hebräerbrief erzählt noch lebendig von diesem Tempeldienst. Es muss also einige Jahre vor 70 gewesen sein. An wen? Naja, an die, die in dem Zentrum dieser Gefahr standen. An die Judenchristen in Jerusalem. Also in diesem Tumult, der da mit den Zeloten herrschte, hatten die nämlich verständlicherweise ein paar Probleme, Jesus treu zu bleiben. Sie waren Juden, sie sind Christen geworden. Diese ewige Gerechtigkeit, die der Daniel über den Messias sagt, das haben sie sich also ein bisschen anders vorgestellt. Würde nicht der Messias als König herrschen und Frieden bringen, zum Beispiel wie in Jesaja 9 gesagt, würde nicht sein Reich wie ein Felsbrocken auf alle anderen Reiche fallen und sie zermalmen, wie Daniel 2 sagte. Die Judenchristen in Jerusalem, sie sahen das alles nicht. Jesus ist doch gekommen und irgendwie geht alles weiter wie bisher. Auf jeden Fall Frieden ist hier nicht und Befreiung von den Römern ist auch nicht. Vielleicht war ja Jesus doch gar nicht der Messias. Und dann, wieso das Risiko, ihn zu bekennen und dann noch von eigenen Landsleuten umgebracht zu werden? Es war auf jeden Fall die große Versuchung, ins alte System zurückzukehren. Und diese Judenchristen mussten an ein paar sehr wichtige Dinge erinnert werden. Mein erster Punkt ist, die Heimat muss untergehen. Puh, eine richtig harte Wahrheit für die, die noch an dieser alten Heimat hingen. Puh, richtig hart. Aber wieso musste die alte Heimat untergehen? Schlagt mit mir auf zu Hebräer 7. Hebräer 7, 23 bis 24. Dort folgten viele Priester aufeinander, weil der Tod sie hinderte zu bleiben. Er aber hat, weil er auf ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Also ein ernstes Problem des alten Bundes. Ihnen starben immer wieder die Priester weg, es mussten immer neue kommen. Und Jesus hatte also dieses Problem erstmal nicht mehr. Lesen wir weiter, es geht um dieses alt zu neu, dieser klare Vergleich alt zu neu. 25 bis 28. Darum kann er auch die, die durch ihn vor Gott hintreten, für immer retten. Denn er lebt alle Zeit, um für sie einzutreten. Ein solcher Hohepriester war für uns in der Tat notwendig. Einer, der heilig ist, unschuldig, makellos, abgesondert von den Sünden und erhöht über die Himmel. Einer, der es nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohepriester, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Das Gesetz nämlich macht Menschen zu Hohepriestern, die der Schwachheit unterworfen sind. Das Wort des Eides aber, der später, als das Gesetz kam, setzt den Sohn ein, der auf ewig vollendet ist. Also damals war es dieses immer wieder Opfern. Menschliche Priester hatten auch selbst Sünde und waren deshalb unvollkommen. Opfern musste man auch immer wieder, weil es waren Tiere, die haben nicht so diese Vollkommenheit gehabt. Es war unvollkommen mit den Tieren. Nun aber durch Jesus Rettung für immer. Und er war unschuldig und opferte sich selbst. Und so musste das funktionieren. Er hat nicht Tiere geopfert. Und deshalb war das Opfer für Sünden ein für alle Mal. Und es ist eben diese perfekte Situation. Ich habe mir auch einen anderen Titel dieser Predigt überlegt. Den habe ich jetzt verworfen, aber er wäre gewesen, perfekte Gnade durch Gottes Sohn und nicht einen Menschen. Das alte System wird zerstört werden, weil obsolet, weil nicht mehr gebraucht. Die Opfergaben im Alten Bund und eigentlich die ganze jüdische Religion wird zerstört werden. Keine Zeit für Heimatgefühle. Die alte Heimat muss untergehen. Ich möchte an der Stelle ein bisschen über einen Kampf in meinem Leben erzählen. Also auch wir haben ja diese Hoffnung, die gleiche wie die Hebräer. Und auf eine andere Art und Weise muss auch unsere Heimat untergehen. Gott hat gesagt, irgendwann wird er halt die ganze Welt irgendwie zusammenrollen. Und für mich ist das immer wieder herausfordernd. Dieses Jahr, immer wieder, ein ständiger Kampf. Wenn ich das glaube, wie viel Geld soll ich eigentlich noch in die Altersvorsorge investieren? Und ich fand jetzt heraus, die Schweizer, nach 5 Jahren Ausland, hat die Schweizer Versicherung eine Lücke und diese Lücke darfst du nicht mehr auffüllen. Gesetzlich. Und ich bin jetzt schon 11 Jahre nicht mehr in der Schweiz und habe da nie eingezahlt und ja, muss mir ernsthaft Sorgen machen. Also wenn diese Lücke besteht, dann geht der Zins so richtig runter. Die würden mir nicht mehr genug Essen geben, wenn ich da mit 70 wieder hingehe. Soll ich jetzt umso eifriger in Aktien investieren, in Eigenheim, in einem Eigenheim wohnen, werkeln? Und mein Kampf ist, inwiefern wäre all das dann wieder Liebe zur Welt, neben der die Liebe zu Gott verdrängt wird. Davor habe ich Respekt. Ich denke an 1. Johannes 2,15, wer die Welt liebt, der hat die Liebe zum Vater nicht. Davor habe ich sehr großen Respekt, immer wieder. Aber stell dir jetzt mal vor, es kommt eine Regierung an die Macht in den nächsten paar Jahren, die hat jetzt eine bestimmte Ideologie und die sagt sich, die diese Ideologie nicht teilen, die enteignen wir einfach und geben es halt denen, die das teilen. Und wir sind sicher nicht die, die das teilen, weil wir sind ja Christen und es kann eigentlich gar nicht sein, dass eine Regierung kommt, die unsere Ideologie teilt. Und die würden also jetzt dir alles wegnehmen, die Altersvorsorge. Wie würdest du dich fühlen? Schlag mal mit mir auf zu Hebräer 10. Also 10, Kapitel und Vers 34. Hebräer 10, 34. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und auch den Raub eures Vermögens freudig hingenommen, da ihr wusstet, dass ihr einen besseren Besitz habt, der euch bleibt. Das Wort fröhlich ist da gefallen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber die haben genau das erlebt und fröhlich hingenommen, weil sie so sehr in dem Moment darauf geguckt haben, was der richtige Besitz ist. Vergiss nie, wo deine wahre Heimat wirklich ist. Wir sind noch nicht zu Hause. Deshalb gehen wir weiter in Hebräer 10, 35 bis 36. Werft also eure Zuversicht nicht weg, die großen Lohn mit sich bringt. Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und so das verheißene Gut erlangt. Mein zweiter Punkt ist, was ihr braucht, ist Ausdauer. Hauptthema des Hebräerbriefs. Immer wieder geht es darum, im einen oder anderen formulieren. Und ich möchte jetzt nur diese Stelle noch kurz lesen, aus einem anderen Kapitel, Hebräer 6, 11. Aus der Guten Nachricht Übersetzung. Ich wünsche nur sehnlichst, dass jeder und jede von euch genau denselben Eifer an den Tag legt, wenn es darum geht, die Hoffnung auf das, was Gott uns versprochen hat, mit voller Kraft bis zum Ende durchzuhalten. Also ein richtiges Mahngewitter. Er beschwört die Zuhörer, aber nicht etwa als Kollektiv. Jeder und jede von euch. Er ermahnt sie als Einzelne. Und wir haben vorhin gehört, Gott sandte seinen Sohn persönlich für dich. Ausdauer ist persönlich und nicht allgemein. Und dass sich sehr lohnen wird, haben wir schon vorhin gelesen. Jetzt nochmal einen Nachhaken in Hebräer 10, 36, 37 meine ich. Habe ich falsch aufgeschrieben? Es lohnt sich. Denn nur noch eine kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll. Und er bleibt nicht aus. Also hier wird einfach festgenagelt, dass sich diese Ausdauer lohnen wird. Ohne Zweifel, er kommt zurück. Und ich glaube, an der Stelle haben sich die Hebräer auch ein bisschen an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen erinnert. Das Gleichnis ist auch recht kurz wie das andere. Es ist, die meisten kennen es von euch, sind 10 Freundinnen vielleicht, aber einfach Jungfrauen, die zu einem Hochzeitsfest eingeladen sind. Und 5 von ihnen nehmen vorrätig Öl für ihre Lampen mit. Ja, einfach für die Wartezeit. Es könnte noch länger dauern, bis es anfängt, bis der Bräutigam kommt. Und 5 andere, sie kümmern sich nicht. Sie haben kein Reserveöl für ihre Lampen. Damals hatte man noch keine Handys, klar, brauchten sie Reserveöl. Heute könnte man das Gleichnis mit Akkus machen. Aber wofür stehen diese beiden Gruppen? Also die einen zeigen Eifer. Sie stellen sich einfach darauf ein, dass sie wahrscheinlich ein bisschen Ausdauer noch beweisen müssen. Und die anderen, sie sind so ein bisschen lasch dabei. Mitläufer tun nichts, was jemand anderes auch nicht tut. Und am Schluss geht es dann so, die Laschen bitten halt die Eifrigen, ihnen noch ein bisschen Öl abzugeben. Und die überraschende Antwort lautet, leider nein, geht leider nicht. Und der Bräutigam kommt dann tatsächlich später und die 5 schaffen es dann nicht mehr. So ist die Geschichte. Aber wieso eigentlich diese seltsame Antwort der Freundin? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Also ich bin immer wieder darüber gestolpert und dachte, das ist doch lieblos. Das geht doch eigentlich, ein bisschen Öl dem anderen abzugeben. Ist doch selbstsüchtig irgendwie. Aber ich glaube, in dieser Metapher heißt eben das Öl was und die Lampen heißen was. Die Lampen sind unsere Herzen, nehme ich jetzt mal an. Und bei den Herzen von uns allen geht es eben nicht, wenn du nicht dein Herz auffüllst, dann kann das kein anderer für dich tun. Kein anderer. Das ist deine ganz persönliche Verantwortung. Das Herz mit Gottes heilsamen und guten Worten zu füllen. Aufpassen, dass sich da nichts Stinkiges, Stolzes festsetzt. Ich denke gerade an Vorbilder von mir, viele Freunde, Mentoren meines Glaubens. Ich könnte jetzt gerade alle aufzählen, mache ich jetzt natürlich nicht. Die alle aufgegeben haben, sehr viele. Das kann mich traurig stimmen. Sie haben Eifer verloren, sie haben die Welt lieb gewonnen. Aber letztendlich, das spielt überhaupt keine Rolle. Überhaupt keine. Es muss heißen, ob andere kein Öl mitnehmen, doch nehme ich Öl mit. Ich möchte schließen mit Zuversicht. Hebräer 10, 38 bis 39. Mein Gerechter wird durch den Glauben leben. Doch wenn er zurückweicht, habe ich keinen Gefallen an ihm. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Ist es nicht eine ansteckende Zuversicht, die aus diesem Vers sprießt? Wir sind von denen, die das Leben gewinnen. Und ich glaube, diese Zuversicht können wir alle haben. durch die Ausdauer. Mir kommt da Bergwandern in den Sinn. Wir haben mal einen richtig hohen Berg erklimmen müssen als ganze Schule und ich habe mich eigentlich persönlich gar nicht entschieden, das zu wollen. Musste mit, habe ein bisschen geflucht, im Nachhinein bereue ich es. Sehr hoher Berg, scheint unerreichbar, schneebedeckt. Aber ich merkte, ich laufe gut. Nicht schnell, überhaupt nicht schnell, aber ich habe Ausdauer. Und ich schaffe das schier Unmögliche. Einen Berg zu erklimmen von 3600 Metern. Und das Zitat meines Bergführers war, ist es nicht erstaunlich, wie hoch und weit ein Mensch kommt, allein auf seinen Füßen? Ja. Und ich glaube, wenn wir die Botschaft von Hebräer zu Herzen nehmen, dann bin ich mir sehr sicher, wir werden nicht zu denen gehören, die verloren gehen, sondern zu denen, die voller Freude auf dem Rücken des Hirten, er wird Freude haben, er wird seine Familie dazu holen und Freude haben, wir werden in diese Heimat einziehen. Danke fürs Zuhören.